Deutschlandfunk, Andruck.
Landkarten sollen Gebiete übersichtlich machen, ihre Ausdehnung und Beschaffenheit verstehen lassen. Was leistet dann ein Atlas der Unordnung? Im Prinzip nichts anderes. Denn der Atlas der Unordnung der Geografin Delphine Papin und des Politikwissenschaftlers Bruno Tertre macht auf die Gebiete aufmerksam, in denen die menschengemachte Ordnung mit Hilfe von Grenzen nicht so recht aufgeht oder wo sie unscharf ist. Aber auch andere Besonderheiten des Systems der Grenzen sind Thema. Für Andruck hat sich Moritz Klein durch die Karten gearbeitet und ich habe ihn vor der Sendung als erstes gefragt, worum es Papin und Tertre vor allem geht, was sie mit dem Atlas herausarbeiten wollen.
Ihr Ausgangspunkt ist, dass Grenzen seit einiger Zeit ein Comeback erleben und auf absehbare Zeit wohl auch nicht an Bedeutung verlieren werden. Gerade in Reaktion auf grenzüberschreitende Phänomene wie Migration, aber auch Drogenschmuggel, Terrorismus oder Pandemien werden Grenzen heute weltweit verstärkt. Der Atlas soll daher über den aktuellen Stand zum Thema Grenzen informieren und orientieren. Bestimmte Problemkomplexe werden fokussiert, etwa der in jüngster Zeit stark angewachsene Trend zur physischen Absperrung von Grenzen durch Mauern, Zäune und so weiter. Ein ganzes Kapitel ist auch Grenzen gewidmet, die im Wasser verlaufen, denn das seien die Grenzen, wo heute und in nächster Zukunft noch vieles auszuhandeln ist. In den Karten und Infografiken geht es in erster Linie um Bestandsaufnahmen über derzeit bestehende Grenzkonflikte und andere aufgeladene Grenzsituationen. Und den Autoren geht es dabei natürlich um Überblick, aber so mein Eindruck, nicht zuletzt auch um Konkretisierung, dass der Leser sich mit Hilfe der grafischen Aufbereitung ein möglichst klares Bild machen kann. Etwa bei umstrittenen Grenzen, wo die Lage sehr kompliziert ist, aber auch, obwohl es im ganzen Buch keine Fotos gibt, nur abstrahierte Grafiken, auch eine Vorstellung von den wirklichen Orten, also wie es dort konkret aussieht. So steht da ein Zaun oder ein Erdwall oder was auch immer. Oder wo genau verläuft eigentlich die Grenze, wenn sie in einem Fluss liegt?
Sie sagen aktuelle Konflikte, aber Grenzen sind ja auch oft das Ergebnis von Geschichte, von schon geschehenen Kriegen und Konflikten. Wie greifen die Karten bzw. die Autoren das auf?
Viele der heutigen Staatsgrenzen sind in der Tat blutig entstanden. Eine größere Anzahl zuletzt mit dem Zerfall des Ostblocks. Heute entstehen auf diese Weise nur noch selten neue, bleibende Grenzen. Zuletzt ist das 2011 im Südsudan geschehen. Über Grenzen als Vermächtnisse der Geschichte gibt es ein Kapitel im Atlas. Da geht es unter anderem um das Erbe des Kolonialismus. Manche der darauf zurückgehenden Grenzen gehören heute zu den umstrittensten der Erde, in Südasien zum Beispiel. Den Autoren ist aber wichtig zu betonen, dass aus dem Erbe der Geschichte nicht automatisch Gewalt folgen muss. Und dass auch die Künstlichkeit einer historischen Grenze sie als heutige Grenze nicht zwangsläufig dysfunktional und illegitim mache. Relevant sind in diesem Zusammenhang übrigens nicht nur konkrete Staatsgrenzen, sondern auch so schwammigere Konzepte von Kulturräumen etwa oder große Geschichtserzählungen, die als identitäre Ideen ja auch oft zur Gewalt beitragen oder auch als Vorwand für Expansionismus. Die werden im Atlas kritisch dargestellt und das ist interessant, und zwar auf eine Weise, die auch die tendenziöse Interpretation und Instrumentalisierung von Kartendarstellungen selbst reflektiert.
Der Atlas enthält ja auch viele Beispiele heute umstrittener Grenzverläufe, etwa im Südchinesischen Meer, aber auch den Konflikt zwischen der Ukraine und Moskau, der zur Zeit der Entstehung des Buches ja noch ein lokaler Krieg war. Wie wird das aufbereitet und wie wirkt das jetzt angesichts des Krieges im ganzen Land?
Ja, die Karten im Atlas entstanden 2020. Die Karte zum Ukraine-Konflikt zeigt halt die annektierte und an Russland angeschlossene Krim, die von den Separatisten und von Kiew kontrollierten Gebiete im Donbass, die eingefrorene Frontlinie und so weiter. Eine kleinere Karte zeigt dann noch die Verwaltungsbezirke der Ukraine nach den russischsprachigen Bevölkerungsanteilen, mit dem Hinweis, dass Moskau hier den Hebel ansetze. Diese Darstellung ist nicht nur von der Zeit überholt, sondern kommt einem aus heutiger Sicht auch irgendwie ein bisschen dürftig vor, wenig tiefschürfend. Aber das liegt wohl daran, dass jetzt halt gerade sehr viel vertiefter und umfassender über diesen Konflikt debattiert wird, über die geopolitische Bedeutung der russischen Energieexporte und so weiter. Wenn man sich mit einem einzelnen Fall so intensiv beschäftigt, wie wir jetzt mit der Ukraine, dann wirkt natürlich die Darstellung in so einem Überblickswerk wahrscheinlich zwangsläufig eher oberflächlich. Im Atlas ist das ja nur eine von gut 60 Karten. Mhm. Und dieses Beispiel zeigt auch natürlich besonders drastisch, dass Karten nur Momentaufnahmen sind und eine begrenzte Haltbarkeit haben. Da kann man sich schon mal kurz fragen, wie sinnvoll eigentlich ein gedruckter Atlas heutzutage noch ist. Andererseits sind die Karten und Infografiken in diesem Atlas wirklich sehr gut gemacht. Und da auch die Buchform hat da in der praktischen Handhabung, Lesbarkeit durchaus Vorteile gegenüber digitalen Karten. Die sind halt analytischer gestaltet und irgendwie anschaulicher und dadurch verständnisfördernder, wenn auch dann im Einzelfall, wie man sieht, schneller veraltet.
Gibt es ein Beispiel, das Sie besonders interessant fanden?
Das ist schwer, da gibt es mehrere. Aber für mich war das Seegrenzen-Kapitel besonders aufschlussreich. Da gibt es zunächst eine Infografik, wo so Begriffe wie Hoheitsgewässer, ausschließliche Wirtschaftszone und so weiter erklärt werden. Und danach wird dann viel anschaulicher, warum es so viele Konflikte um irgendwelche winzigen Inselchen gibt. Man fragt sich da ja so als unbedarfter Beobachter, was wollen die denn bloß mit diesem Fleckchen Fels? Aber auf der Karte sieht man dann so ein Inselpünktchen im Meeresblau und drumherum den viel größeren Kreis der ausschließlichen Wirtschaftszone bis zu 200 Seemeilen, die dieses Inselchen um sich herum für den Staat generiert, wo der dann die Bodenschätze am Meeresgrund exklusiv abbauen darf. Das geht da weniger verwunderlich oft um Öl- oder Gasfelder. Und dann gibt es noch ein Kapitel, das ist so als unterhaltsames Kuriositätenkabinett angelegt. Da gibt es viel Sonderbares, zum Beispiel die wohl komplizierteste Grenze der Welt zwischen Indien und Bangladesch in der Region Cooch Behar. Da gibt es entlang der Grenze beiderseits 192 winzige Enklaven, also indische auf bangladeschischem Boden und umgekehrt. Und in den Enklaven gibt es zum Teil wieder Unterenklaven und sogar eine Unterunterenklave. Beim Versuch, das nachzuvollziehen, wird das analytische Kartenlesen sozusagen ad absurdum geführt. Auf Französisch heißt das Buch ja übrigens schlicht Atlas der Grenzen. Der deutsche Titel trifft es aber schon ganz gut. Aber die Unordnung, um die es hier geht, wird von Staaten mit ihren konkurrierenden Ordnungsansprüchen geschaffen.
Moritz Klein war das über den Atlas der Unordnung. 60 Karten über sichtbare, unsichtbare und sonderbare Grenzen. Von Delphine Papin und Bruno Tertret. Kartografie, chez Martin Laborde, übersetzt von Birgit Lammertz-Beckschäfer, bei WBG Theiss verlegt. Die 176 Seiten kosten 28 Euro.